jetzt interessieren, was Sie alles gerade an Schwierigkeiten zu bewältigen haben. Aber ich hoffe, dass Sie auch sprechen können: Der Herr ist mein Hirte, er führt mich auf rechter Straße, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich freue mich, dass Sie heute mit uns diesen Gottesdienst feiern. Ich will Sie alle willkommen heißen, und wir wollen ein Lied singen, das daran erinnert, dass uns der Herr führt, auch auf unserer Lebensstrecke. Wir singen das Lied Jesu, geh voran, 274. 274. Wir wollen beten. Du bist unser Herr, und wir dürfen dich jetzt anrufen, dass du das jedem von uns auch so erfahrbar machst, dass du vorausgehst auch auf jeder schwierigen Wegstrecke. Da wollen wir dir ganz herzlich danken. Und dir sagen, wie ruhig uns das macht, wenn du den Kurs bestimmst. Aber du musst uns heute auch helfen, dass wir den Weg finden können. Und vor dir wollen wir es auch aussprechen, dass wir oft eigenmächtig nach unserem Kopf unseren Weg wählen und auch aus deiner Führung ausbrechen. Bring uns heute wieder dorthin zurück, wo du uns segnen kannst. Wir wollen dir begegnen. Wir brauchen dein Wort, das du uns zurufen musst. Und so wollen wir dir in der Stille jetzt auch alles bringen, was uns beschäftigt und was uns Not macht. Wir beten in der Stille. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen. Allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen.
Lasst uns singen, Gott hat uns erlöst.
Ich lese eins dieser alten Lieder. Es ist der Psalm 121, ein altes Wallfahrts- und Pilgerlied. Und das passt so übertragen auch für Ihre Lebensführung. Und dann gilt das, was der Chor gesungen hat. Gott hält, was er verspricht. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Oh, yeah.
Vielen Dank für diese Botschaft. Wir freuen uns, dass wir unter uns einen Gast haben, Moise Nopom von Burkina Faso. Er ist dort in dem Sahelgürtel in einem evangelischen Hilfswerk tätig, lange mit uns in Verbindung. Er wird übersetzt von Frau Ursula Koloch, die selber über 10 Jahre dort in Burkina Faso, dem früheren Obervolta, als Missionarin gearbeitet hat und heute mit unserem Entwicklungsdienst Christliche Fachkräfte international arbeitet.
Je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ich grüße Sie herzlich im Namen Jesu Christi.
C'est un privilège pour moi d'être ici.
Es ist ein Vorrecht für ihn, heute hier zu sein.
Et de pouvoir partager avec vous certaines des expériences que nous avons au Burkina Faso.
Er möchte einige Erfahrungen von Burkina Faso mit Ihnen teilen.
Le Burkina Faso est un petit pays.
Burkina Faso ist ein kleines Land.
Qui est enclavé.
Das umgeben ist.
Et qui est au bord du Sahara.
Das an der Grenze der Sahara liegt.
Mais le Seigneur fait de grandes choses au Burkina.
Der Herr tut große Dinge in Burkina.
Il y a quelques années, il y a eu la révolution au Burkina.
Vor einigen Jahren fand eine Revolution statt in
Burkina
Faso. Les chrétiens
étaient menacés.
Die Christen wurden verfolgt.
Et on disait qu'il fallait changer les églises en lieu de théâtre.
Und es wurde gesagt, man müsste die Kirchen in Theatern umwandeln.
Mais nous rendons grâce au Seigneur.
Aber wir danken Gott.
Aujourd'hui, non seulement le gouvernement est tellement ouvert pour l'évangélisation, mais il y a beaucoup de monde dans le gouvernement qui connaissent le Seigneur.
Die Regierung ist heute nicht nur offen für das Evangelium, sondern viele Menschen, die in der Regierung arbeiten, sind Christen.
Et récemment, nous avons eu la permission d'ouvrir une radio évangélique, d'avoir une station de télévision évangélique.
Erst kürzlich wurde die Genehmigung erteilt, ein christliches Radio zu eröffnen und einen christlichen Fernsehsender.
Nous avons vu beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnalités importantes qui se sont convertis au Seigneur.
Viele intellektuelle und wichtige Persönlichkeiten haben sich Jesus Christus zugewandt.
Et cela nous remplit de joie.
Und das erfüllt uns mit Freude.
Et notre souhait, c'est que vous priez pour nous.
Unser Wunsch, dass Sie für uns beten.
Pour que Dieu suscite beaucoup de gens qui vont s'intéresser à enseigner toutes les personnes qui sont gagnées pour le Seigneur.
Dass wir viele Menschen finden, die diese erreichen, die sich dem Herrn zuwenden.
J'aimerais profiter aussi pour remercier Ilfe Fribourde.
Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, um Hilfe für Brüder zu danken.
Parce qu'il y a quelques années, ils nous ont donné un projecteur et le film Jésus.
Vor einigen Jahren haben wir einen Projektor erhalten und der Film Jesus.
L'année passée, nous avons projeté le film Jésus dans la ville de Ouagadougou.
Letztes Jahr haben wir diesen Film in der Hauptstadt Ouagadougou gezeigt.
Et pendant 5 projections, il y a 300 personnes qui se sont données au Seigneur.
Während 5 Vorführungen haben 300 Leute ihr Leben Jesus übergeben.
Nous rendons grâce au Seigneur pour cela.
Und dafür danken wir unserem Gott.
Nous vous remercions pour tous ceux qui ont participé à cette œuvre.
Und wir danken allen, die dieses Werk unterstützt haben.
Que le Seigneur vous bénisse.
Der Herr segne Sie. Danke.
Für uns ist es schön, eine solche Begegnung zu haben. Unser lieber Bruder ist in der Einladung der Landeskirche hier. Sie hatten eine Tagung von der internationalen Studentenmission in Denkendorf. Und er war der afrikanische Vertreter. Wir freuen uns, dass wir auf diese Weise Gelegenheit haben, auch morgen noch einige Gespräche zu führen über das, was wir dort tun können in der Gemeinschaft mit den einheimischen Christen vor Ort. Wir wollen miteinander nun das Lied singen, 547. Das war das Lieblingslied von Ludwig Hofacker. Und sehr typisch, dass manchen von uns das fremd ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Sache auch fremd ist. Das wäre bedenklich, dass Sie an sich selber verzagen. Das Lied gibt denen Trost und Zuversicht, die an sich selber verzweifeln. Und es ist ein Lied von Philipp Friedrich Hillach, dass das so schön ausdrückt und zeigt, wo wir allein Hoffnung und Zuversicht gewinnen. 547. noch unterbrechen, die liebe Organistin, noch mal bitten. Ich möchte Sie auf diesen Text hinweisen. Ich treffe heute viele Christen, die wollen schön und stark sein. Wollte ich auch. Wäre auch gern schön und auch gerne stark und bin es nicht. Und ich erlebe im Glauben genau dasselbe. Ich wäre gern ein Herkules, der Gottes Reich baut, und ich merke, dass ich in meinem eigenen Leben keine Ordnung schaffen kann. Und da ist mir so ein Trost, dass Jesus mich nicht loslässt. Der hat dieses Unternehmen angefangen. Der wird mit mir fertig werden. Und das ist meine Glaubenszuversicht, und darin liegt der Sieg allein. Nicht in mir, sondern in ihm, der mich aus dem Tod gerissen ist, noch dieser Gott für mich. Dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Und so singen wir den dritten Vers: Hang mein Herz an seinen Händen. Wir haben heute als Predigtext nach der Ordnung 4. Mose 21, wenn Sie in Ihren Bibeln mitlesen, 4. Mose 21 von Vers 4 bis Vers 9. Die Israeliten sind auf dem Weg ins gelobte Land. Sie wissen, eine schier endlose Geschichte. Die Geschichte der Enttäuschung von Menschen und doch völlig grenzenlosen Barmherzigkeit und Geduld Gottes. Da brachen die Israeliten auf von dem Berge hoch in Richtung auf das Schilfmeer. Das war doch verkehrte Richtung, rückwärts. Um das Land der Edomiter zu umgehen, und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Da stand früher im Luthertext das schöne Wort Murren. Sie wissen, was das ist. Sie murrten wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier. Und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah die eherne Schlange an und blieb leben. Ich stelle mir heute oft die Frage, warum in unseren Tagen die Gottlosigkeit so keck und frech vorwärts schreitet. Warum wenden sich in unseren Tagen eigentlich so viele Menschen von Gott ab? Haben Sie eine Erklärung? Ich denke, Gott wandelt sich nicht. Deshalb kann der Grund sicher nicht in Gott liegen. Auch nicht im Evangelium, das wandelt sich ja auch nicht. Ob es wirklich an der Zeit liegt oder ob es an den Menschen liegt. In unseren Tagen, wenn ich recht sehe, gibt es immer mehr Menschen, die sind tief verwundet von Gott. Die sind ärgerlich auf Gott. Die haben eine ganz schlechte Stimmung. Die sagen: Von Gott will ich gar nichts mehr wissen. Mit dem bin ich fertig. Der soll bloß mir wegbleiben. Also kein Wort mehr über ihn. Mein erster Punkt: Der Frust sitzt tief. Also ich denke jetzt an manche Menschen, mit denen ich schon reden wollte, und sobald man dann irgendwie ans Evangelium kommt, von Gott oder von Jesus redet, dann plötzlich hochroter Kopf und geschwollene Adern im Gesicht, und man spürt richtig, sie haben einen Zorn. Ich will das nicht lächerlich machen. Wenn Sie einmal nachprüfen, sind oft Menschen, die sehr viel Schweres erlebt haben und die bitter sagen, wo ist denn der Gott der Liebe? Bitteschön, den hätte ich mal gern erlebt, als mir so dreckig ging. Ich war auf mich ganz allein gestellt und dann musste ich mit meinem Leben selber fertig werden. Bleiben Sie mal bloß mit dem Gott weg. Versteht das gut? Und die Menschen werden immer mehr, die so reden. Manche sagen es vielleicht ein bisschen netter und sagen, also ich will nichts von Gott, aber er soll mir auch bitte vom Hals bleiben. Ich habe kein Interesse und ich werde mit meinem Leben ganz schön alleine fertig. Mich wundert, dass das schon vor 3500 Jahren Leute sagten. Eigentlich gar keine moderne Einstellung, sondern das sagten Menschen, die sogar eine Glaubensentscheidung für Gott getroffen hatten. Die Gott nachfolgten, die an ihn glaubten, die ihm vertrauten, die sogar viele Opfer für Gott gewagt haben. Und dann kam der Augenblick, da waren sie mit Gott fertig. Da konnten sie nicht mehr, da wollten sie nichts mehr wissen. Da sagten sie, nein, Schluss jetzt, ich mache nicht mehr mit. Es war auch ein Desaster passiert. Eigentlich war alles gescheitert, was sie sich einst vorgenommen hatten. Sie wollten ja ins gelobte Land ziehen. Aber das Unternehmen wurde immer schwieriger. Einer von der Führungsklique, der Aaron, der war gestorben, jetzt fehlte der auch noch. Der König von Arad, wo man ja seine Burg und die alte Stadt ausgegraben hat, im Südland, im Negev, der hat sie angegriffen. Und jetzt haben auch noch die Edomiter den Durchzug versperrt. Was sollen sie jetzt tun? Jetzt mussten sie den ganzen Weg wieder zurück zum Schilfmeer. Und wissen Sie, die Menschen konnten doch nicht mehr. Sie waren körperlich am Ende, aber sie waren auch seelisch am Ende. Und Sie wissen, wie das ist, wenn man seelisch keine Kraft mehr hat. Wenn man einfach sagt, das ist zu viel, was zu viel ist, ist zu viel, ich kann das nicht mehr tragen. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ihr in der Hofhagerkirche, ihr redet nie über den Zweifel. Also ich weiß nicht, wir müssen genau hinhören, wir reden dauernd über den Zweifel. Was, welche Antwort wir geben, das ist wichtig. Dass auch gläubige Leute, die für Gott große Opfer bringen, in Zweifel geraten, mutlos werden, verzagen, keine Hoffnung mehr haben, aufgeben wollen und sagen, es hat doch gar keinen Wert mehr. Und dann klagen sie Gott an, murren. Wir Schwaben haben dafür ein anderes Wort, bruddeln. Wir schimpfen. Und dann können wir Gott die Fehler vorhalten. Wo war denn Gott zu uns lieb? Ach, das war ja so lange Mode, die alte Sache von Wolfgang Borcher draußen vor der Tür zu zitieren. Lieber Gott, wo warst du denn lieb in Stalingrad? Und dann hat's ja, ach, das haben ja immer wieder andere nachgebetet, nicht? Dass man heute nicht mehr an Gott glauben könne, weil so viel Schlimmes in unserer Welt passiere. Und dann können wir Gott das alles vorhalten und sagen, uns geht's ja so schlecht. Und dann sagen sie, wir haben kein Brot und kein Wasser. Ist das überhaupt wahr, was Sie sagen? Sie hatten täglich Manna. Ja, das Manna. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Sie waren das Leid. Ein paar Kapitel weiter vorne, im Kapitel 11, haben Sie ganz ähnlich schon einmal gerufen. Da wollten Sie anderes haben, sagen, zurück nach Ägypten. Da war es noch besser im Gefangenenlager. Nach was träumten Sie denn? Darf ich Ihnen zitieren? Vielleicht sind Sie auch Feinschmecker. Zwiebeln, Lauch, Knoblauch. Das hatten wir wenigstens in Ägypten. Und das wollen wir jetzt wieder in der Wüste, jetzt geht's uns so schlecht. Und dann sehnen sie sich. Ich bin so froh, dass die Bibel Geschichten erzählt. Und an den Geschichten kann man viel besser beobachten, wie wir selbst uns verhalten. Das sind ja Spiegelbilder von uns. Sehen Sie, in den Stunden der seelischen Depression sehen wir die Dinge völlig falsch. Und was wir da oft reden, ist unwahr. Darum ist es so gefährlich. Die Stunden gibt es bei uns allen, aber sie sind so gefährliche Stunden, dass wir uns an Gott versündigen. Sie malen ein Bild, wie wenn Gott sie narren wollte, wie wenn Gott sie bloß durch die Wüste ziehen wollte, um sie dort irgendwo scheitern zu lassen. Und so klagen sie und so schimpfen sie drauf los. Warum steht denn das in der Bibel? Paulus sagt einmal, gerade über die Wüstenwanderung, das ist uns zur Warnung geschrieben. Und wir sollten uns ein bisschen besser kennenlernen. Das, was wir hier sehen, sind die Launen unseres Herzens. Passen Sie bloß vor Ihren Gefühlen auf. Hängen Sie sich nie an Ihre Gefühle. Heute können Sie ganz begeistert für Gott sein und alle Lieder singen und morgen schon wieder im Keller. Der Glaube baut nicht auf die Stimmungen. Wir müssen unabhängig werden von unseren Gefühlen. Unser Glaube muss auf das Wort sich gründen. Nur dann, wenn er auf die Zusagen Gottes wirklich baut, haben wir Gewisses. Und das haben Sie völlig vergessen, dass Gott mitgezogen war, auch auf dieser Wüstentour, dass er doch da war. Bei Nacht war die Feuersäule ihnen vorangegangen, bei Tag die Wolkensäule, und die hat auch wieder diesen Kurs gegeben. Menschlich sah es wirklich verwirrend aus. Jetzt sollen sie wieder zurück. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, in Ihrem Leben sich nicht von Ihren Gefühlen leiten zu lassen, auch in Ihrem Glaubensleben. Da gibt es Augenblicke, wo Sie wirklich sagen, ich weiß nicht mehr, was jetzt los ist, warum das alles bei mir so dunkel, so unheimlich ist, so rätselhaft. Aber da könnten Sie doch das Lied anstimmen, in dir ist Freude, in allem Leide, wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünde oder Tod, du hast es in Händen, kannst alles wenden. Nein, wenn wir wieder Gott murren, wenn wir im Zweifel, können wir Gott gar nicht mehr loben. Und der Himmel ist verschlossen. Das ist so gefährlich. Das sind ganz gefährliche Stunden. Der Frust sitzt tief auch bei glaubenden Leuten. Und in unserer Zeit sitzt der Frust besonders tief. Nicht bloß bei den Spöttern und Lästern Gottes. Auch in der Gemeinde Jesu. Der Frust sitzt tief. Und ich möchte Sie warnen. Geben Sie dieser Stimme Ihres Herzens nicht zu viel Raum. Gehen Sie nicht nach Ihren Gefühlen, nach Ihren augenblicklichen Eindrücken. Sie können heute Morgen aufgestanden sein und sagen, es fällt wie eine Last auf mich, ich will gar nicht mehr leben. Passen Sie dafür auf. Nehmen Sie Ihre Bibel in die Hand. Halten Sie sich die großen Gotteszusagen wieder vor. Singen Sie die Lieder und wissen Sie, ich bin auf dem Weg, wo der Herr mein Hirte ist, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, er geht doch mit. Vor bald 400 Jahren lebte in England der Kesselflicker John Bunyan, der das Buch geschrieben hat, das nach der Bibel das verbreitetste Buch wurde, die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit. Und wenn Sie dieses Buch noch einmal wieder zur Hand nehmen, das beginnt ja ganz toll, das Leben des Christen wird dargestellt als eine Wanderung, eine mühselige Wanderung, und gleich am Anfang, er hat noch einen Begleiter bei sich, da kommen die beiden Wanderer, die zur Ewigkeit wollen, in einen Sumpf der Verzagtheit. Und sie wedeln da in dem Sumpf und strampeln und wollen sich da über dieser Dreckbrühe halten. Und nur mit Mühe kann dieser Pilger, der sich Christ nennt, durch diesen Sumpf hindurch quälen. Der andere kehrt gleich um und sagt, da gehe ich gar nicht mehr weiter. Und da will dieser Kesselflicker Bunyan, der das im Gefängnis geschrieben hat, der war damals in Haft, weil er eine Gemeinde gegründet hat, die sich von der englischen Staatskirche lossagt. Das war damals das schlimmste Verbrechen für die Leute in der Meinung, so ein Unsinn, nicht? Der Bunyan, der hat das beschrieben, er hat gesagt, da muss man hindurch. Und dann sagt er da in dieser Darstellung, wie der Ausleger kommt und das ihm erklärt, oder der Evangelist, und sagt, in diesem Sumpf sind schon viele ertrunken, das ist ganz gefährlich. Der König hat schon 20.000 Karren von Steinen hineinwerfen lassen, um da einen festen Pfad zu machen. Es gibt gar keinen festen Pfad, der Sumpf ist endlos. Er will sagen, wer in diesen Sumpf der Verzagtheit hineingerät, der wird umkommen, der wird ertrinken, wenn nicht. Und er sagt, da gibt es nur einen Pfad, das sind die Fußstapfen der Verheißung. Die Fußstapfen der Verheißung Gottes, da kann man sicher durch den Sumpf gehen. Und das ist der Trost, wenn man so leben kann, dass ich hindurchgehen kann. Jetzt ein zweiter Punkt.
muss kurz erklären, warum ich immer Punkte mache. Mir hat vor ein paar Tagen wieder einer von Ihnen erklärt, ein Ingenieur, der viel mit Kunden umgehen muss, der hat mit Kommunikationstechnikern ein Seminar gemacht. Die haben ihm erklärt, dass der moderne Mensch nicht mehr länger als 8 Minuten zuhören kann. 8 Minuten, sagt er, ist alles weg. Wenn ich in der Hofackerkirche sitze, nach 8 Minuten sage ich, die Frau hat einen schönen Hut und das ist interessant, das Holzwerk da oben und die Gedanken sind weg. Also jetzt müssen Sie wieder da sein, jetzt sind 8 Minuten vorbei und müssen neu einsteigen. Punkt 2, wir machen uns nicht klar, wie unsere Lage ist. Wir machen uns nicht klar, wie unsere Lage ist. Sehen Sie, wir bleiben noch mal kurz in der Wüste stehen. Da schimpfen die Leute und sagen, Gott hat uns in diese Schlamassel geführt. So, jetzt machen wir es selber. Jetzt nehmen wir es selber in die Hand. Wie der moderne Mensch, der mündige Mensch. Ich brauche keinen Gott. Ich nehme mein Leben selber in die Hand. Ich kann das selber. Und so wollen sie von Gott nichts mehr wissen. Ich brauche doch nichts von Gott. Ich lass ihn doch in Ruhe. Ich will ja auch nicht gegen ihn schimpfen, aber lass mich bitte in Ruhe. Und was geschieht dann? Dann straft Gott sein Volk. Also wenn man heute dieses Thema erörtert, gibt es große Unruhe unter Christen. Ich erinnere mich, wie vor Jahren auch eine leidenschaftliche Diskussion war, ob man das sagen dürfte, dass die große AIDS-Epidemie auch ein Stück Strafe Gottes ist. Wissen Sie, ich könnte es Ihnen erklären. Gott richtet heute unsere Sünden noch nicht. Am jüngsten Tag wird er sie richten, wenn sie nicht vergeben sind bis dahin. Sie müssen Rechenschaft geben über jedes unnützes Wort. Gott richtet nicht alles, was wir Böses tun. Aber das gibt es, dass Gott nur ein Stück weit seinen Schutz wegnimmt, das ist schon sein Gericht. Er nimmt nur ein Stückchen weit seinen Schutz weg. Die Giftschlangen waren da. Die finden sie überall. Im letzten Jahr, als ich im Südsudan war und mit einem Amerikaner auf dem Fußboden übernachtete, auf der Luftmatratze, hat er am nächsten Morgen seine Luftmatratze weggenommen und da sprang gerade ein giftiger Skorpion weg. Wir sagten, Herr, wie stark ist deine Hand, die uns bewahrt hat in dieser Nacht. Wir könnten gar nichts tun im Schlaf gegen so ein gefährlich tückisches Tier. So war es mit den Giftschlangen, die waren auch dort in der Wüste Sinai. Gott hat sie zurückgehalten, sie haben es gar nicht gesehen, die lagen unter den Steinen oder auf den Felsen. Und Gott nimmt seinen Schutz weg. Was ist bei Ihnen, wenn Gott seinen Schutz wegnimmt? Sagen Sie bitte nie in Ihrem Leben, ich möchte selber mein Leben führen. Das wäre das Schlimmste, wenn Gott sie sich selbst überlassen könnte. Wenn Gott sie dahin gibt. Einfach, sie dürfen ihr Leben so leben, in dieser gnadenlosen Welt. Den Menschen preisgegeben, dem, was dort geschieht, an Unglücksfällen und Krankheiten. Es gibt ja so eine harmlose, naive Weltanschauung, die gerade heute auch in unserer modernen Welt so verbreitet, ich kann ganz gut ohne Gott und ich will mein Leben selber leben und so weiter. Sie schaffen das gar nicht. Wenn die Krankheiten kommen, wenn das Verzagtsein kommt, wenn sie in die tiefen Abgründe ihrer Seele blicken und keinen Mut mehr haben, wenn die Ängste sie umzingeln. Was ist der Mensch, dass er sich so viel anmaßt? Kennen Sie Ihre Lage? Wir sind ohne Gott verlorene Leute. Er allein kann uns Leben geben. Ich muss aber jetzt noch erklären, warum mir diese Geschichte von diesen Giftschlangen besonders so wichtig ist. In meiner Jugend habe ich auch einmal mir als Lebensziel das Limit gesetzt, ich möchte ein guter Mensch werden. Ich möchte nicht so ein schlechter Christ sein wie all die anderen. Ich möchte der erste richtige Christ sein, der doch richtig gut lebt, der nie versagt und dass die Eltern morgens hinstehen und sagen, so wie du wollte ich auch sein und dass die gottlosen Kameraden meiner Klasse sagen, wenn wir dich ansehen, dann glauben wir, dass Gott mit dir ist. So fromm habe ich auch mal gedacht. Und wie ich den Kampf begann, da habe ich gemerkt, dass was die Israeliten mit diesen Schlangen erlebten, mit der Schlange des Bösen in meinem Herzen genauso tückisch ist. Je mehr man mit ihm kämpft, umso stärker wird er. Und seit diesen Jugendtagen weiß ich, wie das in meinem Leben ist. Ich kann's ja gar nicht. Da Da ist mein Temperament, da ist meine Lebensgier, da sind die Süchte, da sind die Gedanken, die mich beherrschen. Da wohnt in mir etwas, sagt selbst der Apostel Paulus, das will einfach nicht sich in die Ordnung Gottes fügen. Wir sind Leute dem Tod verfallen. Und das, was da mit der Schlange passiert ist, das ist gleichzeitig auch ein Bild für den Kampf, den jeder durchstehen muss. Man möchte das Leben retten und kann es doch gar nicht. Und dann kommen diese giftigen Schlangen. Sie wissen, dass schon im Sündenfall das Bild der Schlange gewählt wurde. Für die Versuchung und die Verführung. Und das sind tödliche Bisse. Wenn Sie meinen, Sie könnten Ihr Leben retten, Sie können es gar nicht. Dann haben Sie schon gleich viele Bisse und sind verloren. Das ist noch mein letzter Punkt, frustrierte Erleben Gottes Macht. Darüber reden, der Frust steckt tief und dann sind wir uns über unsere Lage im Klaren. Ohne Gott kein Leben. Frustrierte erhalten Hilfe. Frustrierte erhalten Hilfe. Wenn wir uns hier versammeln im Gottesdienst, soll das immer sein, Leute, die keinen Mut mehr haben. Leute, die verzagt sind und die an sich selber verzagt sind, die keinen Mut mehr haben. Im Vatikanmuseum sah ich die schöne Darstellung der Laokoon-Gruppe, diese griechische Darstellung, die auf eine ganz andere Geschichte zurückgeht. Aber ich habe mir die Postkarte gekauft, ich fand sie wieder in meinem Schreibtisch, ich hätte sie Ihnen gern mitgebracht, nur wäre sie zu klein. Aber Sie haben das Bild im Auge, der Vater mit den zwei Söhnen. Und da sind die Schlangen und die eine windet sich schon ihm den Hals, die drückt ihn ab und der andere versucht da noch, sich die Schlange wegzuhalten, aber die hat da schon den Kopf und die Zunge rausgestreckt und will da gerade ihm in die Lenden beißen. Es ist ein tödlicher Kampf, der Laokoon starb drüber, so ist die griechische Sage, er hat sich nicht wehren können. Und hilflos schaut er hinauf. Hat manche schon inspiriert, ob da ein Stück griechische Hoffnung war, aber da war keine im Griechentum, da war nur doch olympische Götterhimmel und da gab's keine Hilfe. Sagen Sie, was war denn das für eine komische Sache, dass Mose sagt, er wird eine eherne Schlange hingestellt und wer an die Schlange hinblickt, der wird gerettet. War das vielleicht ein magischer Zaubertrick? In unserer Zeit glaubt man ja wieder so Blödsinn. Bestimmt war es kein magischer Zaubertrick. So haben es dann spätere Generationen in Israel genommen, haben sie es aus der Rumpelkammer wieder rausgeholt und haben die angebetet. Das soll man nicht. Denn viel im Alten Testament ist nur geschrieben als vorweisende Prophetie auf Jesus hin. Und wenn es Jesus nicht erwähnt hätte, wissen wir es ja gar nicht, im Nachtgespräch bei Nikodemus, wenn Sie es aufschlagen, Johannes 3, Vers 14, wie Mose eine Schlange erhöht hat, so wird nochmal jemand erhöht. Und das sprach Jesus von seinem Sterben am Kreuz. Und genauso wie damals wird es wieder so sein. Man blickt nur auf diese Schlange oder auf diesen erhöhten, zerschlagenen Körper Jesu am Kreuz. Und tatsächlich in dem Augenblick, wo die hinblicken, hat das Gift seine Wirkung verloren. Das ist nicht magisch, sondern das ist wunderbare Heilkraft Gottes, dass er Todeskandidaten frei machen kann. Was war das für eine Erfahrung in der Wüste? Nicht ich kann mir mein Leben retten, sondern ich lebe aus der Vergebung Gottes. Und ich bin so froh, dass das ganz, ganz deutlich wurde. Da ist für uns alle Zuversicht, Hoffnung, Freude. Wenn ich jetzt zusammenbinden soll am Schluss der Predigt, was ich Ihnen sagen will, ich möchte Sie ganz herzlich warnen. Lassen Sie alle festen Bilder, wir haben alle so viel Erwartungen, was Gott uns im Leben geben muss. Gott muss Ihnen gar nichts geben, weder in Gesundheit, noch in Glück, noch wirtschaftlich. Sehr erschütternd, wenn wir heute einen Bruder unter uns haben, der aus einem der ärmsten Länder kommt, dass wir im reichsten Land der Welt mit dem größten sozialen Netz und der besten Versorgung und den besten materiellen Gütern über Frust reden. Wenn Sie es jetzt noch nicht merken, dass die materiellen Dinge Ihr Herz nicht füllen können, das ist das Leben nicht. Und wenn Sie alle Güter haben, alle Güter dieser Welt, das ist das Leben nicht. Und wenn Sie noch mehr haben, und wenn Sie 140 Jahre alt werden, das ist das Leben nicht. Nicht die Länge des Alters, nicht der Ruhestand und was Sie sich erträumen und an Wünschen haben, wo ist das Leben? Wenn es mitten in der Wüste ist oder im langen Krankenlager oder unter Sorgen und Schwierigkeiten in einer schwierigen Umgebung, dass der bei Ihnen ist, der sagt, ich bin gekommen, dass Menschen das Leben und volle Genüge haben. Der Mann vom Kreuz, der sagt, ich bin für dich gestorben. Ich lass dich nicht los. Lass dir dein Bild nicht verdrehen. Ich liebe dich, ich trage dich, ich bin bei dir, ich helfe dir. Und dieses Leben sollen sie ergreifen. Die Israeliten haben es nur in der Schmerzen gespürt. Hoffentlich merken sie es früher, was Leben ist. Amen. Ich stehe in meines Herrn Hand 306, 1, 2 und 5. 306, 1, 2 und 5. Wir wollen beten. Herr, vor dir haben wir oft gemurrt und geklagt, obwohl du uns überschüttest mit Gutem. Wir haben viel mehr gehabt als nur das Manna. Und doch haben wir uns beklagt und beschwert über eklige Speise, über schwierige Arbeitsbedingungen oder Geldschwierigkeiten. Und doch ist alles aus deiner Güte gekommen. Jeder Atemzug ist ein Geschenk deiner Liebe und deiner Größe. Aber Herr, wir wollen nicht die Gaben von dir, wir wollen dich. Und mach uns die so deutlich, dass wir uns nicht wieder verlieren in den Dingen dieser Welt, in den Eitelkeiten dieser Welt, in dem, was doch gar nicht Leben gibt, sondern dass wir wirklich dich finden, der du das Leben gibst. Du bist auch jetzt bei den Leidenden, die in ihrem Krankenlager sind. Wir wollen für die bitten, dass du sie stärkst, dass ihr Glaube nicht aufhöre. Wir beten für die Trauernden, aber wir beten auch für die vielen Menschen, nicht nur in unserer Stadt, sondern in unserem ganzen Land, die fern von dir leben, die oft auch über schwierigen Lebenserfahrungen, auch über manchen Traurigkeiten dich verloren haben und die in Bitterkeit leben. Gib uns doch Geschick, dass wir ihnen von deiner Liebe sagen können und dass wir von deinem Kreuz sagen, wo du die Tiefen des Leides mit uns teilst, um uns zu erlösen und um uns herauszuholen und um uns geborgen zu machen. Und so dürfen wir auch bitten für die Aufgaben, die du uns stellst, dass du uns segnen kannst, auch in der kommenden Woche. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich, Herrlichkeit, Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch das Lied singen, 562, das ja als Lied der baltischen Märtyrer, die in der bolschewistischen Revolution als Geiseln erschossen wurden, bekannt wurden. Die junge Marion Claude hat es noch mit fester Stimme gesungen. Das ist immer wieder groß, wenn Menschen das uns auch bezeugen, auch auf schwierigen Wegen, Wüstenwegen, dass der Herr viel größer ist als alles, was uns das Leben rauben mag. Wir wollen diese drei Verse singen, 562. Soll uns fröhlich machen. Bei uns ist ja kein Todesweg, sondern auch ein Weg in viele neue Aufgaben hinein, in der Freude, dass es ein Weg des Segens ist mit Gott. Ich möchte noch sagen, am nächsten Sonntag wird die Uhr umgestellt. Wir werden auch da besonders rigoros die Türen schließen, damit wir nicht dauernd gestört sind und abgelenkt sind, auch unter 8 Minuten schon. Ich rate Ihnen immer, machen Sie so wie ich, wenn man viel die Uhr umstellen muss, immer gut, Sie stellen sie um nach Ihrem letzten Termin am Samstag, oft schon am Samstagmittag, und dann gehen Sie frühzeitig ins Bett und dann klappt alles auch am Morgen prima. Einfach nicht zu spät und nicht an der Nachtruhe sparen, das wäre das Schlimmste, und stellen Sie die Stunde, also Sie müssen wissen, wie rum, nicht, dass Sie dann noch was, aber ich erkläre es Ihnen nicht, sonst, gut. Die Bibelwoche in der Passionswoche, die ist mir so wichtig. Sie sollen mit Ihrem Glauben festen Grund haben. Sie sollen auch denken können. Und da sind einfach Themen aus der Kirchengeschichte, des praktischen Christenlebens, aber auch der Bibel. Wir werden uns auseinandersetzen, auch mit jüdischem Glauben und oder mit dem Koran, Jesus im Koran. Und das ist ein bekehrter Moslem, der uns da spricht, der Hanna Joshua. Also hochinteressante Themen. Nehmen Sie sich die Zeit extra so gelegt, dass auch die Auswärtigen alle kommen können. 5:30 bis 7:30 Uhr. Weil am Abend ist das immer schwierig, deshalb so gelegt, wenn Sie Ihre Arbeitszeit etwas gleiten lassen und etwas verschieben, dann geht das prima. Wir geben ein kleines Brezelteechen zur Stärkung, dass Sie nicht vom Fleische fallen zwischendurch. Wir haben da drüben nochmal einen ganzen Schwung neu von diesen günstigen Büchern bekommen. Das sind alles Kostbarkeiten des Reiches Gottes. Bernardo, der Mann mit der Laterne, Paul Schneider, der Märtyrer von Buchenwald, das sind alles zu herabgesetzten Preisen. Wunderbare Bücher von Charles Haddon Spurgeon, ganz aus Gnaden. Wilhelm Busch sagte mal, das sei eins der 10 Bücher, die zu den wichtigsten seiner Bibliothek gehören. Da ist auch eine herrliche Biografie, die Goldene Nadel von Rangoon. Das ist der Judson, der erste Missionspionier in Burma. Was der erlitten hat, Frauen, Kinder begraben. Und in der Freude an Jesus gewirkt, 83 so ein Büchlein, aber so ein wertvoller Inhalt, nur wer sich dafür interessiert, das liegt drüben aus. Übrigens auch eine Biografie von dem Kesselflicker John Bunyan. In Japan, der erfolgreichen Wirtschaftsnation, ist es nicht möglich, über Schuld zu reden. Der Premierminister macht gerade von Japan eine China-Reise und er hat vor, sich zu entschuldigen für die Kriegsverbrechen. In dem Augenblick ist seine Beliebtheit in Japan auf den Tiefpunkt gesunken, weil ein Japaner kann nie Schuld zugeben. Das ist ein Stück seiner Religion. Aber das kennen wir ja auch bei uns. Nur bis zum Ende nach außen hin so tun, als ob wir alle die guten Menschen wären. Ich bin schon recht und ich kann mein Leben selber machen. Wir freuen uns ja, dass wir aus der Gemeinde 2 Missionarsehepaare haben, die Familie Johnson und noch eine Familie, die dort Dienst tun, als Missionar heute für die Familie Johnson, wo unsere Sibylle aus der Gemeinde stammt, dass sie dort im Dienst einer japanischen Gemeinde das herrliche Evangelium der Vergebung Jesu weitersagen dürfen. Das ist in Japan wichtig. Mitten in dem Ahnenkult, wo die Särge der Vorfahren geehrt werden. Und dort wird irgendwo das gesucht, wo im Buddhismus nur das Nichts als Heilshoffnung läuft. Wir sind ja bald in unserer Kultur wieder so weit, wo der Selbstmord als die letzte Form der Selbstbestimmung und das größte Menschenglück gepriesen wird. Das hat der moderne Mensch bis heute noch nicht erreicht. Ich möchte mir selber mein Leben nehmen können. Fast japanisch. Viel schönere Glück ist zum Leben da, dass der Herr mir Leben schenkt und die Botschaft vom Leben soll verbreitet werden. Das Evangelium ist das Wort vom Leben. Und wir wollen auch an diesen Dienst denken, den diese Missionare dort auch in einer schwierigen Umgebung tun. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Armin Kraft, 71 Jahre, Dobelstraße 7. Christus spricht, ich bin gekommen, dass Menschen das Leben und volle Genüge haben sollen. Das will Jesus ihnen auch schenken. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.